Deutschlandfunk. Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 2.
Beseitigung des Schmerzes. Wenn ich die vermischten Nachrichten in den Zeitungen überflog, bedauerte ich, dass ich nicht den Mut hatte, mir das Gleiche zu wünschen wie Swann. Wenn Albertine Opfer eines Unfalls würde, hätte ich, wäre sie noch am Leben, einen Vorwand zu ihr zu eilen. Und wäre sie tot, so hätte ich, wie Swann damals sagte, die Freiheit zu leben wiedergefunden. Glaubte ich daran? Er, dieser so feinsinnige Mann, der sich so gut zu kennen meinte, hatte es geglaubt. Wenig später hätte ich ihn, wenn er noch gelebt hätte, darüber belehren können, dass sein Wunsch nicht nur kriminell, sondern auch absurd war. Dass einen der Tod derjenigen, die man liebt, von nichts befreit. Ich ließ allen Stolz gegenüber Albertine fahren. Ich schickte ihr ein verzweifeltes Telegramm und bat sie zurückzukommen. Stopp. Ganz gleich unter welchen Bedingungen. Stopp. Du kannst tun, was du willst. Stopp. Ich bitte nur um eines. Stopp. Dich dreimal pro Woche eine Minute lang küssen zu dürfen, bevor du zu Bett gehst. Stopp. Und hätte sie geantwortet nur einmal, so wäre ich auch mit einem Mal einverstanden gewesen. Sie kehrte niemals zurück. Mein Telegramm war kaum unterwegs, so traf ein anderes ein. Es war von Madame Bonton.
Mein armer Freund, unsere kleine Albertine ist nicht mehr.
Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen, der Sie so geliebt hat...
Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen, der Sie so geliebt hat, diese schreckliche Mitteilung mache. Sie ist bei einem Spazierritt von Ihrem Pferd gegen einen Baum geschleudert worden. Alle unsere Bemühungen konnten sie nicht ins Leben zurückrufen.
Alle unsere Bemühungen konnten sie nicht ins Leben zurückrufen. Instinktiv führte ich meine Hand über meinen Nacken und meine Lippen, die sich von ihr geküsst fühlten, seit sie fortgegangen war und es niemals mehr sein würden. Ich strich mit meiner Hand über sie hin, wie Maman mich beim Tod meiner Großmutter gestreichelt und dabei zu mir gesagt hatte, mein armer Kleiner, deine Großmutter, die dich so sehr liebte, wird dich nun nie mehr küssen. Jetzt, da ihr Siegel erbrochen war, spürte ich, welchen Platz Albertine in meinem Herzen einnahm.
Was gibt's denn?
Françoise, die noch nichts wusste, kam in mein Zimmer. Wütend schrie ich sie an. Was gibt's denn?
Monsieur braucht sich nicht aufzuregen. Er wird im Gegenteil gleich sehr froh sein. Hier sind nämlich zwei Briefe von Mademoiselle Albertine.
Die beiden Briefe Albertines mussten kurze Zeit vor dem Spazierritt geschrieben worden sein. Der erste lautete:
Mein Freund, ich danke Ihnen für den Vertrauensbeweis, den Sie mir damit erbracht haben, dass Sie mir von Ihrer Absicht Mitteilung machten, André zu Ihnen kommen zu lassen.
Der zweite war vom nächsten Tag datiert. Er bestand aus lediglich diesen Worten. Wäre es zu spät, zu Ihnen zurückzukehren?
Wenn Sie noch nicht an André geschrieben haben, wären Sie dann bereit, mich wieder aufzunehmen? Ich werde mich Ihrer Entscheidung beugen. Ich flehe Sie nur an, Sie mich recht bald wissen zu lassen. Sie können sich denken, mit welcher Ungeduld ich Sie erwarte. Wenn sie so lautet, dass ich zurückkommen soll, werde ich sofort den Zug nehmen. Von ganzem Herzen. Ihre Albertine.
Werde ich sofort den Zug nehmen. Ihre Albertine.
Um in uns einzutreten, muss ein Mensch die Gestalt der Zeit annehmen, sich ihrem Rahmen einfügen. Da er uns immer nur in einzelnen Minuten nacheinander erscheint, hat er sich uns immer nur unter einem einzigen Aspekt auf einmal zeigen können, uns nur eine einzige Fotografie von sich überlassen. Zweifellos eine große Schwäche für einen Menschen, aus einer bloßen Sammlung von Momentaufnahmen zu bestehen. Aber auch eine große Stärke.
Er ist Teil des Gedächtnisses. Und das Gedächtnis eines Augenblicks weiß nichts von alledem, was seither geschehen ist. Der Augenblick, den es registriert hat, dauert noch an, lebt weiter. Und mit ihm der Mensch, der sich darin abzeichnete. Und so lässt diese Zersplitterung die Tote nicht nur weiterleben, sie vervielfacht sie auch.
Um mich zu trösten, hätte ich nicht nur eine, sondern unzählige Albertinen vergessen müssen. Wenn ich soweit war, den Kummer zu ertragen, dass ich diese eine verloren hatte, musste ich mit einer anderen, mit 100 anderen von vorn beginnen.
Von da an war mein Leben von Grund auf verändert. Das, was früher, wenn ich allein war, seinen Reiz ausgemacht hatte, war gerade von identischen Augenblicken angestoßen, die ständige Wiederauferstehung früherer Augenblicke.
Durch das Geräusch des Regens wurde mir der Fliederduft von Combray zurückgebracht. Durch die Bewegung des Lichts auf dem Balkon die Tauben in den Champs-Élysées. Durch die Dämpfung der Geräusche in der Vormittagshitze die Frische von Kirschen. Die Sehnsucht nach der Bretagne oder nach Venedig, durch das Heulen des Windes und die Wiederkehr des Osterfestes.
Der Sommer kam, die Tage waren lang, es wurde heiß.
Wie spät ist es, Françoise?
6 Uhr, Monsieur.
Gott sei Dank.
Endlich würde diese brütende Hitze vergehen, über die ich früher mit Albertine klagte und die wir so sehr mochten. Eine abendliche Frische kam auf. Es war Sonnenuntergang.
In meinem Gedächtnis sah ich ihn am Ende einer Straße, die wir für die gemeinsame Rückfahrt nahmen. Noch weiter weg als das letzte Dorf. Wie einen entfernten Rasthof, der an diesem Abend nicht mehr zu erreichen wäre, an dem wir in Balbec Halt machen würden. Immer zusammen.
Es genügte nicht mehr, die Vorhänge zu schließen. Ich versuchte, meinem Gedächtnis Augen und Ohren zu verstopfen, um nicht länger die orange-roten Streifen des Sonnenuntergangs zu sehen.
Die unsichtbaren Vögel zu hören, die einander von einem Baum zum anderen Antwort gaben, rings um mich her, den jene damals so zärtlich umarmte, die nunmehr tot war. Ich versuchte, dem Gefühl zu entfliehen, das feuchtes Laub am Abend erweckt oder das Auf und Ab buckliger Landstraßen.
In der ersten Kühle der Morgendämmerung erschauerte ich, denn sie führte in mir wieder die Erinnerung an jenen schönen Sommer herauf, in dem wir einander von Balbec nach Incarville, von Incarville nach Balbec hin und zurück begleitet hatten bis in die frühen Morgenstunden.
Bald würden die Straßengeräusche wieder einsetzen und mir erlauben, auf der Rangliste ihrer Klänge den Grad der ständig ansteigenden Hitze abzulesen, in der sie ertönten.
Doch in dieser Hitze, die einige Stunden später vom Duft der Kirschen durchtränkt sein würde, fand ich nicht mehr, wie bei einer Medizin, bei der das Ersetzen einer Zutat durch eine andere genügt, um aus einem euphorisierenden und anregenden Mittel eines mit depressiver Wirkung zu machen, das Verlangen nach Frauen, sondern die Angst vor Albertines Weggang.
Zweifellos würden diese kurzen Nächte nicht lange so bleiben. Der Winter würde schließlich wieder einkehren, indem ich nicht mehr die Erinnerung an Spazierfahrten bis ins allzu früh hereinbrechende Morgengrauen würde fürchten müssen. Der Name Albertines, ihr Tod hatten ihren Sinn verändert. Ihre Untreue hatte plötzlich ihre ganze Bedeutung wieder gewonnen.
Wie hatte sie mir tot erscheinen können? Wenn ich jetzt, um an sie zu denken, nur die gleichen Bilder zur Verfügung hatte, von denen ich, als sie noch lebte, das ein oder andere wieder sah.
Eilig und über das mythologische Rad ihres Fahrrades gebeugt, an Regentagen mit dem Kriegsgewand ihres Gummimantels gegürtet, der ihre Brust hervorhob, den Kopf mit einem Schlangenturban behelmt, verbreitete sie Schrecken auf den Straßen von Balbec.
An den Abenden, an denen wir Champagner in den Wald von Chantepie mitgenommen hatten, hatte sie eine herausfordernde, ganz andersartige Stimme und im Gesicht diese blassrote Hitze.
Allein auf den Wangenknochen, die ich, da ich sie in der Dunkelheit des Wagens nur schlecht wahrnehmen konnte, ins Mondlicht rückte, um sie besser sehen zu können. und an die ich mich jetzt vergeblich zu erinnern versuchte, die ich vergeblich in einer Dunkelheit wiederzusehen suchte, die nicht mehr enden würde. Jedes dieser Bilder war mit einem Augenblick verknüpft, an dessen Datum ich zurückversetzt wurde, wenn ich diese Albertine wiedersah. Die Komplexität meiner Liebe, meiner Person, konnte in zwei Gruppen eingeteilt werden, deren Wechsel das Leben meiner Liebe zu Albertine ausgemacht hatte, das einmal völligem Vertrauen, dann wieder eifersüchtigen Verdächtigungen ausgeliefert war. Diese Verdächtigungen wurden gelegentlich so quälend, dass ich Aimé, der sich in dem Augenblick noch in Paris aufhielt, darum bat, nach Balbec zu fahren.
Monsieur.
Fahr nach Balbec und stelle Nachforschungen über das Leben an, das Albertine dort geführt hatte.
Ich nehme mir Ende des Monats Urlaub, Monsieur.
Ich gebe dir 2000 Francs für die Reise. Aimé erschien mir als eine gute Wahl. Abgesehen davon, dass er sich in der Gegend bestens auskannte, gehörte er zu jener Kategorie von Leuten aus dem Volk, die auf ihren Vorteil bedacht sind. Denjenigen, die Treue halten, denen sie dienen, sich um keinerlei Moral bekümmern und von denen wir, weil sie, falls wir sie gut bezahlen, in ihrer Unterwerfung unter unseren Willen, in der sie alles aus dem Weg räumen, was ihm in der einen oder anderen Weise entgegenstehen könnte, ebenso unfähig zu Indiskretion, Nachlässigkeit oder Unredlichkeit sind, wie frei von Skrupeln, von denen wir zu sagen pflegen, rechtschaffene Leute. In diese können wir unbegrenztes Vertrauen setzen.
Monsieur möchte mir verzeihen, dass ich Monsieur nicht früher geschrieben habe. Die Person, die ich in Monsieurs Auftrag aufsuchen sollte, war für 2 Tage abwesend. Und in dem Wunsch, das Vertrauen zu rechtfertigen, das Monsieur in mich gesetzt hat, wollte ich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Ich habe jetzt schließlich mit dieser Person gesprochen, die sich sehr gut an, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, erinnert.
Aimé, der über gewisse Ansätze von Bildung verfügte, wollte A. kursiv schreiben oder in Häkchen setzen. Doch wenn er etwas in Häkchen setzen wollte, schrieb er es in Klammern. Und wenn er etwas einklammern wollte, setzte er es in Häkchen. Ähnlich wie François sagte, jemand verweile im Regiment, um zu sagen, dass er daran verbleibe. Und dass man 2 Minuten verbleiben statt verweilen könne. Die Fehler von Leuten aus dem Volk bestehen sehr oft nur im Vertauschen, wie es übrigens auch die französische Sprache getan hat, von Begriffen, die im Laufe der Jahrhunderte ihren Platz gewechselt haben.
Nach dem, was die Person sagte, steht die Sache, die Monsieur vermutete, absolut fest. Zuerst hatte sie sich immer persönlich um, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, gekümmert, wenn diese in die Bäder kam. Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, duschte sehr oft zusammen mit einer großgewachsenen Frau, die älter war als sie, immer grau gekleidet und der Badefrau gut bekannt, ohne dass sie jedoch ihren Namen wusste, weil sie oft nach jungen Mädchen Ausschau hielt. Aber sie beachtete die anderen nicht mehr, seit sie, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, kannte. Sie und, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, schlossen sich immer in der Duschkabine ein, blieben sehr lange darin, und die Dame in Grau gab der Person, mit der ich gesprochen habe, mindestens 10 Francs Trinkgeld. »Sie können sich ja denken«, sagte diese Person zu mir, »dass Sie da nicht nur Däumchen gedreht haben, sonst hätten Sie mir keine 10 Francs Trinkgeld gegeben.« Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, kam manchmal auch mit einer Frau mit sehr dunklem Teint und einer Lorgnette. Aber, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, kam am häufigsten mit jungen Mädchen, die jünger waren als sie, besonders mit einer, die ganz rote Haare hatte. Ich erwarte Anweisungen von Monsieur, ob ich Balbec verlassen kann, wo ich wohl nichts weiteres in Erfahrung bringen werde.
Um zu ermessen, wie tief diese Worte in mich eindrangen, muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass die Fragen, die ich mir wegen Albertine stellte, keine nebensächlichen, gleichgültigen Fragen waren. Nein, bei Albertine handelte es sich um eine Frage über das Wesentliche. Wer war sie eigentlich? An was dachte sie? Wen liebte sie? Log sie mich an? War mein Leben mit ihr ebenso beklagenswert gewesen wie das Leben Swans mit Odette? Dieses ganze Balbec war das Inferno. Seine ganze Umgebung, aus der Albertine, Aimés Brief zufolge, oft jüngere Mädchen kommen ließ, die sie unter die Dusche mitnahm. Das schmerzliche Geheimnis dieser Unmöglichkeit, sie jemals wissen zu lassen, was ich erfahren hatte, und unsere Beziehung auf die Wahrheit dessen zu gründen, was ich gerade erst entdeckt hatte und vielleicht nur hatte entdecken können, weil sie tot war, ersetzte das Geheimnis ihres Verhaltens. Dann fragte ich mich von Neuem, ob es denn so sicher war, dass die Enthüllungen der Badefrau falsch seien. Eine gute Methode, die Wahrheit herauszufinden, wäre, Aimé in die Touraine zu schicken und einige Tage in der Nachbarschaft der Villa von Madame Bonton verbringen zu lassen. Wenn Albertine Freuden liebte, die eine Frau bei einer anderen Frau findet. Wenn sie mich verlassen hatte, um sie nicht länger entbehren zu müssen, dürfte sie, sobald sie frei war, versucht haben, sich ihnen hinzugeben. Und dabei auch in einer Gegend Erfolg gehabt haben, die sie gut kannte und in die sie sich nicht aus eigenem Entschluss zurückgezogen hätte, wenn sie nicht der Ansicht gewesen wäre, dort bessere Möglichkeiten zu finden als bei mir.
Ich mietete mich neben der Villa der Bonton ein und machte direkt die Bekanntschaft einer Kammerzofe sowie eines Fahrzeugverleihers, bei dem sich, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, öfter einen Wagen für den ganzen Tag gemietet hatte. Diesen Leuten war nichts aufgefallen.
In einem zweiten Brief teilte Aimé mir mit, er habe von einer kleinen Wäscherin im Ort gehört. Albertine habe eine seltsame Art gehabt, ihr den Arm zu drücken, wenn sie die Wäsche zurückbrachte.
Aber, sagte die Wäscherin, etwas anderes hat das Fräulein nie getan.
Ich schickte Aimé Geld, das seine Reisekosten deckte. Und zugleich sagte ich mir, dies sei eine Vertraulichkeit, die nichts über ein lasterhaftes Verlangen beweise, als ich ein Telegramm von Aimé erhielt. Habe höchst interessante Dinge erfahren. Habe viele Neuigkeiten für Monsieur. Brief folgt.
Zuerst wollte die kleine Wäscherin mir nichts sagen. Sie versicherte, Mademoiselle Albertine habe niemals etwas anderes getan, als sie in den Arm zu zwicken. Doch um sie zum Reden zu bringen, habe ich sie zum Essen ausgeführt.
Zum Essen ausgeführt und sie tüchtig trinken lassen.
Da hat sie mir dann erzählt, Mademoiselle Albertine habe sich öfter mit ihr am Strand getroffen, wenn sie baden ging. Dass Mademoiselle Albertine schon sehr früh aufzustehen pflegte, um baden zu gehen. Dass sie sich mit ihr am Strand an einer Stelle zu treffen pflegte, wo die Bäume so dicht stehen, dass niemand einen sehen kann. Und dass es ohnehin um diese frühe Stunde niemanden gab, der einen hätte sehen können.
Dann brachte die Wäscherin ihre kleinen Freundinnen mit.
Sie badeten dort. Und danach blieben sie, da es dort unten schon sehr heiß war und die Sonne sogar unter den Bäumen brannte, im Gras liegen, um sich zu trocknen, zu liebkosen, zu kitzeln und miteinander zu spielen. Die kleine Wäscherin hat mir gestanden, dass sie sich sehr gern mit ihren kleinen Freundinnen amüsierte und dass sie, als sie bemerkte, wie sich Mademoiselle Albertine ständig in ihrem Bademantel an ihr rieb, zu ihr gesagt habe, sie solle ihn ausziehen. Und sie dann mit ihrer Zunge am Hals und an den Armen entlang liebkost habe.
Sogar auf der Fußsohle, die Mademoiselle Albertine ihr entgegenstreckte.
Die Wäscherin zog sich ebenfalls aus. Und sie stießen sich im Spiel gegenseitig ins Wasser. An dem Abend hat sie mir sonst nichts erzählt. Aber da ich Ihnen ganz zur Verfügung stehe und alles zu tun bereit bin, um Ihnen Freude zu machen, habe ich die kleine Wäscherin über Nacht mit nach Hause genommen. Sie hat mich gefragt, ob sie mit mir machen solle, was sie mit Mademoiselle Albertine machte, nachdem diese ihren Badeanzug ausgezogen hatte. Und sie hat zu mir gesagt, wenn Sie gesehen hätten, wie dieses Fräulein zappelte. Sie hat zu mir gesagt, oh, du bringst mich in den siebten Himmel. Und manchmal war sie derart erregt, dass sie nicht anders konnte und mich gebissen hat.
Ah, du bringst mich in den siebten Himmel.
Ich habe noch die Spuren auf dem Arm der kleinen Wäscherin gesehen. Und ich verstehe, welches Vergnügen, Klammer auf, Mademoiselle A., Klammer zu, hatte. Denn diese Kleine ist wirklich sehr begabt.
Ein völlig anderes junges Mädchen, das sogar diese kleine Wäscherin gebissen hatte, die sie bei Sonnenaufgang am Ufer der Loire traf und zu der sie gesagt hatte, »Du bringst mich in den siebten Himmel.« Eine völlig andere Albertine. Ich hatte gerade zwei Gemälde Elstiers gesehen, auf denen in einer üppigen Landschaft nackte Frauen dargestellt sind. Bei dem einen hebt eines der jungen Mädchen so den Fuß, wie Albertine es getan haben musste, als sie ihn der Wäscherin darbot. Mit dem anderen versucht es das andere junge Mädchen, das sich lachend wehrt, dabei den Schenkel hebt und mit dem Fuß kaum in die blaue Flut eintaucht, ins Wasser zu stoßen. Ich erinnerte mich jetzt, dass der darin erhobene Schenkel zusammen mit dem Knie die gleiche Schwanenhalskurve beschrieb, wie die Lage von Albertines Bein, wenn sie neben mir auf dem Bett ruhte. Und dass ich ihr oft hatte sagen wollen, wie sehr sie mich an diese Bilder erinnerte. Aber ich hatte es unterlassen, um nicht das Bild von nackten Frauenkörpern wachzurufen. Während ich jetzt Albertine von meiner Eifersucht wiederbelebt, wahrhaft lebendig sah, wie sie sich unter den Liebkosungen der kleinen Wäscherin spannte und zu ihr sagte, »Du bringst mich in den siebten Himmel.« Zweifellos sagte ich mir auch, warum soll ich mich quälen? Diejenige, die ihre Lust mit der Wäscherin hatte, ist nicht mehr und war folglich auch keine Person, deren Handlungen noch eine Rolle spielen. Sie sagt sich nicht, dass ich weiß. Aber sie sagt sich ebenso wenig, dass ich nicht weiß, weil sie sich gar nichts mehr sagt. Aber diese Überlegung überzeugte mich weniger als der Anblick ihrer Lust, der mich zu dem Augenblick zurückführte, in dem sie sie verspürt hatte. Das Auseinanderfallen Albertines in zahlreiche Bruchstücke, in zahlreiche Albertinen, war die einzige Art und Weise, in der sie in mir existierte. Es kehrten Augenblicke zurück, in denen sie einfach nur gut oder klug oder ernst gewesen war, oder sogar nichts herrlicher fand als den Sport. Und war es nicht im Grunde richtig, dass mich dieses Auseinanderfallen beruhigte? Stellt es nicht doch auch die durchaus objektive Wahrheit dar, dass jeder von uns nicht nur einer ist, sondern zahlreiche Personen enthält, die nicht alle vom gleichen moralischen Wert sind? Und dass es, wenn die lasterhafte Albertine existiert hatte, gleichwohl andere gab? Jene, die sich gern in ihrem Zimmer mit mir über Saint-Simon unterhielt. Jene, die an dem Abend, als ich gesagt hatte, dass wir uns trennen müssten, so traurig antwortete, wenn ich bedenke, dass ich dieses Pianola, dieses Zimmer, niemals wiedersehen soll? Sicher. Ich wollte immer noch mit ihr über die Geschichte mit der Wäscherin sprechen, aber nicht mehr in grausam triumphierender Weise, wie ich es bei der noch lebenden Albertine getan hätte. Man liebt wegen eines Lächelns, eines Blicks, wegen einer Schulter. Das genügt. Dann fabriziert man in den langen Stunden der Hoffnung oder der Trübsal eine Person. Man komponiert einen Charakter. Ich rief mir den schönen, guten und mitleidigen Blick dieser Albertine ins Gedächtnis. Ihre vollen Wangen, ihren großporigen Nacken. Es war das Bild einer Toten. Doch da diese Tote lebte, fiel es mir leicht, sofort das zu tun, was ich unfehlbar getan hätte, wäre sie als Lebende bei mir gewesen, und was ich tun würde, falls ich ihr jemals in einem anderen Leben begegnen sollte. Ich verzieh ihr. Die Augenblicke, die ich mit dieser Albertine verlebt hatte, waren mir so kostbar, dass ich nicht einen von ihnen hätte entschwinden lassen mögen. Als ich einen Schal im Nacken statt vorn zuknotete, fiel mir eine Spazierfahrt wieder ein, die mir niemals mehr in den Sinn gekommen war und bei der Albertine in mir, damit die kalte Luft nicht an meine Kehle käme, in dieser Weise nach einem zärtlichen Kuss umgebunden hatte. Diese so unbedeutende Spazierfahrt, die in meinem Gedächtnis durch eine so schlichte Geste wiedergegeben wurde, bereitete mir die gleiche Freude wie jene persönlichen Gegenstände, die einer geliebten Toten gehört hatten. Und für uns, wenn ihre alte Kammerfrau sie uns überbringt, so großen Wert besitzen. Mein Kummer fand sich dadurch bereichert, umso mehr, als ich an diesen Schal nie mehr gedacht hatte. Die Erinnerungen an die Liebe machen nämlich keine Ausnahme von den allgemeinen Gesetzen des Gedächtnisses, das seinerseits von den Gesetzen der Gewohnheit regiert wird. Da diese alles verblassen lässt, erinnern wir uns bei einem Wesen gerade an das am besten, was wir vergessen hatten, weil es unbedeutend war, dem wir so aber seine ganze Kraft belassen haben. Der beste Teil unseres Gedächtnisses liegt damit außerhalb von uns selbst. Er liegt in einem regnerischen Windstoß, im Duft eines ungelüfteten Zimmers oder eines soeben entzündeten Feuers. Überall da, wo wir das von uns wiederfinden, was der Verstand verschmäht hatte. Einzig aufgrund des Vergessens können wir von Zeit zu Zeit den Menschen wiederfinden, der wir einmal waren. Die Dinge sehen, wie er es tat. Erneut unter dem Leiden, was er liebte und was uns selbst gleichgültig ist. Weil wir nicht mehr wir, sondern er sind. Im hellen, anhaltenden Licht der gewöhnlichen Erinnerung verblassen die Bilder der Vergangenheit nach und nach. Sie verlöschen. Es bleibt nichts mehr von ihnen übrig und wir können sie nicht wiederfinden. Von den unbekannten Begierden und Lüsten, die Albertine empfand, hatte ich einmal die Illusion, sie zu sehen, ein anderes Mal sie zu hören. Sie zu sehen, als André einige Zeit nach Albertines Tod zu mir kam. Zum ersten Mal erschien André mir schön. Ich sagte mir, dass diese schon beinahe krausen Haare, diese dunklen, umschatteten Augen, zweifellos das waren, was Albertine so sehr an ihr geliebt hatte. Wie eine dunkle, unbekannte Blume, eine unverhofft ausgegrabene, unschätzbare Reliquie, schien ich Albertines fleischgewordenes Verlangen vor mir zu sehen. André trauerte um Albertine, aber ich spürte sofort, dass ihr ihre Freundin nicht fehlte. Sie schien im Gegenteil diesen Verlust umstandslos hinzunehmen. Zu Lebzeiten Albertines hätte ich André nicht um vertrauliche Auskünfte über den Charakter der Freundschaft zwischen den beiden und mit der Freundin von Mademoiselle Vinteuil zu bitten gewagt, da ich mir nicht sicher war, ob sie am Ende nicht alles, was ich sagte, Albertine weitererzählen würde. Jetzt wäre ein solches Verhör, selbst wenn es ohne Ergebnis bliebe, jedenfalls gefahrlos möglich. Ich sprach mit André nicht in einem fragenden Ton, sondern so, als hätte ich seit jeher, womöglich von Albertine, über ihre Andrés Neigung zu Frauen und ihre eigenen Beziehungen zu Mademoiselle Vinteuil Bescheid gewusst. Sie gab das alles lächelnd und ohne irgendwelche Umstände zu. Ich sah sie an und mit jenem Rest von Munterkeit, Natürlichkeit und Gelassenheit der Personen bleibt, die zeigen wollen, dass sie nicht fürchten, vom starren Blick eines anderen in Bann geschlagen zu werden, sagte ich zu André beiläufig, aus Angst, sie zu verärgern, habe ich nie darüber gesprochen. Aus Angst, sie zu verärgern, habe ich nie darüber gesprochen. Doch jetzt, wo es so wohltuend für uns ist, über sie zu sprechen, kann ich Ihnen ruhig sagen, dass ich seit langer, langer Zeit über die Natur der Beziehung Bescheid weiß, die Sie mit Albertine unterhielten. Ich sagte André, dass es für mich von großem Interesse wäre, wenn sie mich zusehen ließe. Von großem Interesse, wenn sie dergleichen, selbst wenn es sich nur um Zärtlichkeiten handelte, bei denen sie sich nicht allzu sehr vor mir genieren müssten, mit jenen Freundinnen Albertines tun, die die gleichen Neigungen haben. Und ich nannte Rosemonde, Bert und alle Freundinnen Albertines, um herauszufinden, welche das waren.
Mal davon abgesehen, dass ich für nichts in der Welt das, wovon Sie sprechen, vor Ihren Augen tun würde, glaube ich auch nicht, dass irgendeine von denen, die Sie erwähnten, diese Neigungen hat.
Wie? Sie wollen mir doch wohl nicht weismachen, dass Sie das ausschließlich mit Albertine aus Ihrer ganzen Bande gemacht hätten.
Aber ich habe das niemals mit Albertine gemacht.
Aber ich bitte Sie, meine liebe André, wozu Dinge leugnen, die ich seit mindestens 3 Jahren weiß. Ich finde daran nichts Schlimmes, im Gegenteil. Gerade was den Abend angeht, an dem sie unbedingt am nächsten Tag mit Ihnen zu Madame Verdurin wollte. Sie werden sich vielleicht erinnern. Doch bevor ich meinen Satz fertig beisammen hatte, sah ich in den Augen Andres, die dadurch so spitz wurden wie jene Steine, die Juweliere eben deshalb nur schlecht verwenden können, einen besorgten Blick auftauchen. Der beunruhigte Blick verschwand. Alles war wieder in seine alte Ordnung zurückgefallen. Doch ich spürte, dass alles, was ich jetzt noch zu sehen bekäme, nur noch künstlich für mich arrangiert sein würde. In diesem Augenblick sah ich mich selbst im Spiegel. Ich war verblüfft über eine gewisse Ähnlichkeit zwischen André und mir. Wenn ich nicht vor langer Zeit aufgehört hätte, meine Oberlippe zu rasieren und nur den leichten Schatten eines Schnurrbarts gehabt hätte, wäre diese Ähnlichkeit nahezu vollkommen gewesen. Vielleicht hatte Albertine, weil sie in Balbec mein Schnurrbart, der gerade nachzuwachsen begann, gesehen hatte, plötzlich dieses ungeduldige, wilde Verlangen empfunden, nach Paris zurückzufahren.
Aber ich kann Ihnen doch nicht etwas sagen, was nicht stimmt, nur weil Sie es nicht schlimm finden. Die Leute, die Ihnen das gesagt haben, haben Sie belogen.
Womöglich aus eigenen Interessen heraus, sagte sie mit fragender und misstrauischer Miene. Doch dann erwähnte ich auf gut Glück den Namen Butchemont.
Ja, ich mag ja mit Albertine in den Parc de Butchemont gefahren sein. Aber ist das denn ein irgendwie besonders schlimmer Ort?
Wenn also alles in allem André diese Neigungen in einem Maß aufwies, dass sie nicht einmal verbarg, wenn Albertine zudem für sie die große Zuneigung hegte, die sie zweifellos empfand, und André dennoch niemals körperliche Beziehungen mit Albertine hatte und von Neigungen dieser Art bei Albertine nichts wusste, dann doch wohl deshalb, weil Albertine sie gar nicht hatte und auch mit niemandem Beziehungen, die sie eher als mit jeder anderen mit André gehabt hätte. Daher spürte ich, nachdem André gegangen war, dass mir ihre derart klare Beteuerung eine gewisse Ruhe gebracht hatte. Aber vielleicht war sie ja davon diktiert worden, dass sich André der Toten gegenüber, deren Angedenken noch in ihr lebendig war, dazu verpflichtet fühlte, niemandem etwas glaubhaft erscheinen zu lassen, das stets zu leugnen, Albertine sie zu Lebzeiten ganz zweifellos gebeten hätte. Die Wonnen Albertines, die ich mir so oft vorzustellen versucht und die ich einmal beim Anblick Andres zu sehen vermeint hatte, glaubte ich bei einer anderen Gelegenheit, in ihrer Auswirkung anders als mit den Augen zu erhaschen. Ich glaubte, sie zu hören. Ich hatte 2 kleine Wäscherinnen aus einem Stadtviertel, in das Albertine oft gegangen war, in ein Stundenhotel kommen lassen. Unter den Zärtlichkeiten der einen begann die andere plötzlich etwas vernehmen zu lassen, wovon ich erst gar nicht erkannte, was es war. Denn man erkennt niemals genau die Bedeutung eines Lautes, der unmittelbar eine Regung zum Ausdruck bringt, die wir selbst nicht empfinden.
Wenn man ihn, ohne dass man etwas sehen kann, aus einem Nachbarraum hört, wo ihn der Schmerz einem Kranken entreißt, der ohne Narkose operiert wird, so kann man ihn für irres Gelächter halten. Und von dem Laut, den eine Mutter ausstößt, wenn sie erfährt, dass ihr Kind gestorben ist, kann es uns, wenn wir nicht wissen, worum es geht, ebenso schwer fallen, ihn ins Menschliche zu übersetzen, wie bei den Geräuschen, die ein Tier von sich gibt oder eine Harfe.
Es braucht einige Zeit, um zu verstehen, dass diese beiden Laute das ausdrücken, was wir in Analogie mit dem, was wir selbst, wenn auch in ganz anderer Weise, haben spüren können, Leiden nennen. Und so brauchte auch ich einige Zeit, um ebenfalls in Analogie zu etwas, das ich selbst in völlig verschiedener Weise empfunden hatte, zu begreifen, dass diese Laute das ausdrückten, was ich Lust nannte.
Und diese musste sehr groß sein, um das Wesen, das ich empfand, derart zu überwältigen und ihm diese unbekannte Sprache zu entlocken, die alle Phasen des köstlichen Dramas zu umreißen und zu kommentieren schien, das die junge Frau durchlebte. Während der Vorhang vor meinen Augen es verbarg, der sich für immer und für alle anderen außer ihr selbst über das senkt,
was sich im geheimsten Inneren einer jeden Kreatur vollzieht. Diese beiden Kleinen konnten mir übrigens nichts erzählen. Sie wussten nicht, wer Albertine war. Romanciers geben oft in einer Einleitung vor, dass sie bei der Reise durch irgendein Land jemandem begegnet seien, der ihnen die Lebensgeschichte einer bestimmten Person erzählt hat. Dann überlassen sie das Wort dieser Zufallsbekanntschaft und der Bericht, den sie ihnen gibt, macht dann gerade ihren Roman aus. So wurde Stendhal, die Lebensgeschichte des Fabrizio del Dongo, von einem Kanonikus aus Padua erzählt. Wie gerne würden wir doch, wenn wir lieben, das heißt, wenn uns das Leben einer anderen Person voller Rätsel zu sein scheint, einen solchen wohlinformierten Erzähler finden. Und gewiss, es gibt ihn. Dieses Wesen gibt es immer. Jedoch begegnen wir ihm nie. Ich hatte den Eindruck, dass ich, wenn ich nur die Frauen hätte finden können, die Albertine gekannt hatten, alles erfahren haben würde, was ich nicht wusste. Fremden allerdings hätte es so vorkommen müssen, dass niemand über ihr Leben so gut Bescheid wisse wie ich. Es war nicht so, dass ich Albertine nicht mehr geliebt hätte, aber doch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise wie in der letzten Zeit. Nein, denn das Vergessen schreitet ebenso wenig wie die Liebe gleichmäßig voran. Die erste Etappe begann zu Anfang des Winters, an einem schönen Allerheiligensonntag, an dem ich ausgegangen war. Während ich mich dem Bois näherte, rief ich mir Albertines Rückkehr zu mir aus dem Trocadero ins Gedächtnis. Ich summte Phrasen aus Venteuils Sonate. Ich litt nicht mehr allzu sehr bei dem Gedanken, dass Albertine sie mir so oft vorgespielt hatte. Denn fast alle meine Erinnerungen an sie waren in jenen zweiten chemischen Zustand eingetreten, indem sie dem Herzen keine angstvolle Beklemmung, sondern ein liebliches Wohlgefühl bereiten. Da meine Eifersucht in Schach gehalten wurde, erwachten meine Sinne wieder. Noch einmal, wie damals, als ich aufgehört hatte, mich mit Gilbert zu treffen, brach, befreit von allen exklusiven Assoziationen zu einer bestimmten bereits geliebten Frau, die Liebe zu Frauen in mir aus. Und trieb dahin wie jene Wesenheiten, die eine frühere Auflösung freigesetzt hat und die freischwebend durch die Frühlingsluft irren, mit dem einzigen Ziel, sich mit einem anderen Geschöpf zu vereinigen. Ich betrachtete die jungen Mädchen, von denen unzählige an diesem schönen Tag erblüht waren, wie ich es einst vom Wagen der Madame de Villeparisis oder aus jenem getan hatte, in dem ich an einem ebensolchen Sonntag mit Albertine hierher gekommen war. Das Bild, das ich in mir trug, ließ mich Albertine überall wiederfinden, und eine, die an einer Biegung der Allee in ein Automobil stieg, erinnerte mich sogar so sehr an sie, hatte so haargenau die gleiche Leibesfülle, dass ich mich einen Augenblick lang fragte, ob ich nicht sie selbst gerade gesehen hatte, ob man mich mit der Nachricht von ihrem Tod nicht getäuscht hatte. Doch schon war das junge Mädchen verschwunden. Etwas weiter weg sah ich eine Gruppe von drei etwas älteren Mädchen, junge Frauen vielleicht, deren elegantes und energisches Auftreten so sehr dem entsprach, was mich an jenem ersten Tag an Albertine und ihren Freundinnen entzückt hatte, dass ich denselben Weg einschlug. Aber zu spät. Ich fand sie nicht wieder. Doch einige Tage später sah ich, als ich nach Hause kam, die drei jungen Mädchen, denen ich im Bois gefolgt war, aus der Tordurchfahrt unseres Hauses herauskommen. Sie gehörten tatsächlich, insbesondere die beiden Brünetten, zu jenen jungen Mädchen der besseren Gesellschaft, die mich, wenn ich sie vom Fenster aus sah oder auf der Straße ihren Weg kreuzte, oft zu tausend Plänen angeregt hatten, die mich das Leben hatten lieben lassen und die ich niemals hatte kennenlernen können. Die Blonde mit ihrer etwas zarteren, fast leidenden Miene gefiel mir weniger. Und doch lag es an ihr, dass ich mich nicht damit begnügte, sie einen Augenblick anzusehen, sondern wie angewurzelt stehen blieb und sie mit Blicken betrachtete, die sich in ihrer unbeirrbaren Starrheit, ihrer Konzentration wie auf ein Problem bewusst zu sein scheinen, dass es hier darum geht, weit über das Sichtbare hinaus zu gelangen. Ich hätte sie zweifellos, wie so viele andere, entschwinden lassen. Doch in dem Augenblick, in dem sie an mir vorüberging, warf mir die Blonde, weil ich die drei mit solcher Aufmerksamkeit betrachtet hatte, einen ersten verstohlenen Blick zu. Und dann, als sie gerade vorüber war, mit einer Wendung des Kopfes einen zweiten, der mich vollends entflammte.
Sie haben nach der Herzogin gefragt?
Als ich den Concierge fragte, wer sie seien, antwortete er:
Ich glaube, nur die eine ist mit ihr bekannt und die anderen haben sie nur bis zur Tür begleitet. Hier ist der Name. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig aufgeschrieben habe.
Ich las Mademoiselle de Porcheville, was ich mühelos in de Porcheville auflöste. Also mehr oder weniger, wenn ich mich recht erinnerte, den Namen des jungen Mädchens aus bester Familie, das entfernt mit den Germonts verwandt war und von dem Robert mir erzählt hatte, dass er ihr in einem Freudenhaus begegnet sei und intime Beziehungen mit ihr gehabt habe. Ich verstand jetzt die Bedeutung ihres Blicks, warum sie sich umgedreht und vor ihren Begleiterinnen versteckt hatte. Wie oft hatte ich an sie gedacht und sie mir entsprechend dem Namen vorgestellt, den Robert mir genannt hatte. Und jetzt, wo ich sie gesehen hatte, war sie kein bisschen anders als ihre Freundinnen. Mit Ausnahme dieses versteckten Blicks, der zwischen ihr und mir einen geheimen Zugang zu den Teilen ihres Lebens eröffnet hatte, die ihren Freundinnen offensichtlich verborgen waren und die sie mir sehr viel zugänglicher, fast schon als die meine, viel lieblicher erscheinen ließ, als es die jungen Mädchen der Aristokratie für gewöhnlich sind. In ihrem Geist gab es für sie und mich von vornherein die Gemeinsamkeit der Stunden, die wir zusammen hätten verbracht haben können, wenn es ihr freigestanden hätte, mir ein Rendezvous zu gewähren. Hatte ihr Blick mir nicht genau das mit einer Beredsamkeit sagen wollen, die allein für mich zu verstehen war? Mein Herz schlug mit aller Macht. Ich hätte nicht genau sagen können, wie Mademoiselle de Porcheville aussah. Ich sah nur undeutlich ein blondes Gesicht im Profil vor mir, doch ich war wahnsinnig verliebt in sie. Plötzlich fiel mir ein, dass ich bei meinen Überlegungen davon ausgegangen war, dass von den dreien gerade Mademoiselle de Porcheville die Blonde gewesen sei, die sich umgedreht und mich zweimal angesehen hatte. Das aber hatte mir der Concierge gar nicht gesagt. Ich ging zurück zu seiner Loge, fragte ihn nochmals.
Ich kann Ihnen darüber nichts sagen, weil sie heute zum ersten Mal gekommen ist. Und das auch, als ich nicht da war. Ich gehe meine Frau fragen, die hat sie schon einmal gesehen. Sie ist dabei, die Dienstbotentreppe zu wischen.
Wer hat nicht in seinem Leben Unsicherheiten mehr oder weniger wie diese erlebt? Köstliche zudem. Ein hilfsbereiter Freund, dem man ein junges Mädchen beschrieben hat, das man bei einem Ball sah, ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine seiner Freundinnen handeln muss und lädt einen zusammen mit ihr ein. Aber könnte dann nicht bei so vielen anderen und nur auf eine mündliche Beschreibung hin ein Irrtum vorliegen? Wird das junge Mädchen, das man in Kürze sehen soll, nicht eine andere sein als jene, die man begehrt? Oder wird man nicht im Gegenteil erleben, dass gerade jene einem lächelnd die Hand entgegenstreckt, von der man gehofft hatte, dass sie es sei? Dieser letztgenannte Glücksfall ist ziemlich häufig, auch wenn er nicht immer auf einer so überzeugenden Argumentation beruht wie jener, die Mademoiselle de Porcheville betraf. Ich erinnerte mich daran, dass ich unter der kleinen Bande junger Mädchen, als sie am Strand spazieren ging, gerade jenes erahnt hatte, das Albertine Simonet hieß. Diese Erinnerung verursachte mir einen scharfen, doch kurzen Schmerz. Und als der Concierge zu seiner Frau ging, stellte ich mir vor allem vor, während ich an Mademoiselle de Porcheville dachte, wie man es in diesen Minuten der Erwartung tut, in denen sich ein Name, ein Hinweis, den man ohne zu wissen warum mit einem bestimmten Gesicht verbunden hat, für einen Augenblick frei macht und zwischen mehreren hin und her schwebt, bereit, wenn er sich an ein neues heftet, das erste, über das er einem Auskunft erteilt hatte, nachträglich wieder unbekannt, unberührt und ungreifbar zu machen. Ich stellte mir vor allem vor, dass mir der Concierge womöglich die Nachricht bringen würde, Mademoiselle de Eporcheville sei vielmehr eine der beiden Brünetten. In diesem Fall würde sich das Wesen, an dessen Existenz ich glaubte, das ich schon liebte, bei dem ich nur noch daran dachte, es zu besitzen, in Luft auflösen. Die blonde, lauernde Mademoiselle de Eporcheville, die durch die fatale Antwort in zwei unterschiedliche Elemente zerlegt werden würde, die ich, nach Art eines Romanschriftstellers, der um eine fiktive Person zu erschaffen, verschiedene der Wirklichkeit entnommene Elemente miteinander verschmilzt, willkürlich zusammengefügt hatte und die jedes für sich allein jegliche Bedeutung verlieren würden. In diesem Fall wären meine Argumente hinfällig.
Mademoiselle ist die Blonde gewesen.
Doch wie sehr wurden Sie vielmehr bestärkt, als mir der Concierge sagte, Mademoiselle de Eporcheville sei in der Tat die Blonde gewesen. Da konnte ich nicht mehr an eine Namensgleichheit glauben.
Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 2. Besetzung: Erzähler und Marcel, Felix Göser. Albertine, Laura Balzer. André, Elisa Schlott. Aimé, Friedhelm Ptock. Françoise, Josephine Platt. Madame Bontemps, Imogen Kogge. Concierge, Nico Holonic. Musik, Ensemble Modern. Musikaufnahmen, Philipp Knop, Alexander Kolb und Christoph Klaassen. Ton und Technik, Christian Bader, Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regieassistenz, Konstanze Renner. Komposition, Hermann Kretschmar. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess und Hermann Kretschmar. Regie, Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2022.